Bauen Up to Date, der Podcast von Solid, dem Magazin für Wirtschaft und Technik am Bau und www.solidbau.at. Präsentiert von Chefredakteur Thomas Pöll.
Ich freue mich, dass wir heute bei uns im Studio in einer eher ungewohnten Konstellation zwei Manager aus der österreichischen Bauwirtschaft begrüßen dürfen. Meistens ist es einer oder eine ganze Runde. Dass es zwei sind, hat einen Anlass. Peter Krammer, vormals Strabag-Vorstand, wird April 2023 Karl Weidlinger als Vorstandsvorsitzenden von Swietelski nachfolgen, beerben. Und ich freue mich sehr, dass Sie beide zum Gespräch zu uns gekommen sind, wo wir ein bisschen über die Vergangenheit, über die Entwicklung von Swietelski und über die Zukunft, welche Themen wichtig sein werden, was Sie von der Strabag mitnehmen können, wie Sie sich's vorstellen, reden werden. Herr Krammer, Sie waren schon mal bei Swietelski. Das ist aber schon eine Zeit her.
Schon Urzeiten her.
Wann war das?
Das war zwischen 2002 und 2005. Damals war ich Filialleiter, also auch schon in einer gehobenen Management-Ebene und habe bei Swietelski wirklich viel lernen dürfen über das Basisgeschäft, also über die, wie man die Projekte, die kleineren Projekte bearbeitet, und habe aber damals auch den Grundstein legen dürfen für den Ingenieurbau und auch für den Tunnelbau.
Ja. Der Ingenieurbau und Tunnelbau ist ja dann zu einer veritablen Größe geworden, ne?
Ja, unter Karl Weidlinger ist das zu einer veritablen Größe geworden. Das war schon ein Entwicklungsschritt. Der Ingenieurbau war von Anfang an eigentlich sehr erfolgreich mit den U-Bahn, mit der Akquisition von diversen U-Bahn-Projekten, die auch dann sehr, sehr kontinuierlich weitergeführt bis zum heutigen Tag. Und der Tunnelbau ist halt, wie der Tunnelbau so ist im Projektgeschäft, war das am Anfang eine sehr, sehr schwierige Zeit, eine lange Durststrecke. Aber dann hat sich das gut entwickelt und ist heute wirklich eine der Perlen in der Swietelski.
Wir werden uns ganz wenig mit dem Thema, das ich jetzt kurz anschneide, beschäftigen. Aber wie ist es dann zur Rückkehr gekommen? Wie war da eine kurze Rückblende in den Mai 2022?
Also die Rückkehr war einfach eine Entwicklung auf der einen Seite, die sich bei der Strabag abgezeichnet hat. Ich war neben dem Thomas Biertl einer der ältesten oder der älteste Vorstand, auch der dienstälteste Vorstand. Und nach 13 Jahren SE-Vorstand überlegst du einfach, ja, was geht es jetzt noch weiter so unter einer neuen Führung? Und der Clemens Haselsteiner war damals schon designierter Vorstandsvorsitzender. Und da beginnst du dir zu überlegen, okay, will ich das jetzt noch 10, 12 Jahre machen oder mache ich was anderes? Und wie es immer so ist in solchen Phasen, es ist auch immer eine Frage der Alternativen. Und es hat sich wirklich eine sehr, sehr interessante Möglichkeit eröffnet, die ich dann eben gewählt habe. Und ich bin jetzt im zweiten Monat meiner unmittelbaren Tätigkeit bei der Swietelski und ich bereue es keine Sekunde.
Herr Weidlinger, Sie haben sofort, als Sie wahrscheinlich auch ein bisschen vor der offiziellen Verkündigung gehört haben, Clemens Haselsteiner wird der neue CEO, sofort den Peter Krammer angerufen, oder wie haben Sie es gemacht?
Ja, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, ob ich ihn angerufen habe, aber auf jeden Fall habe ich mit Sicherheit bei der nächsten Gelegenheit ihn darauf angesprochen, ob das nicht ein Thema für ihn wäre und ob ihn nicht die erste Funktion bei einer zwar kleineren Firma, aber trotzdem mehr interessiert als eine Stellvertreterfunktion bei der Nummer 1. Mhm.
Sie haben ja also den großen Schritt, dass Swietelski in die breitere öffentliche Wahrnehmung, der ist Ende 2013 und Anfang 2014 passiert nach dem Konkurs der Alpine, wo Sie einen Großteil, ich weiß jetzt nicht wie viel es war, des Geschäfts übernommen haben. Sie waren damals wie lang schon Das Witelski?
Ich habe mir die ersten, also wenn man es genau nimmt, da teilen wir das gleiche Schicksal. Also, ich war also auch von 1991 bis 1995 schon bei Witelski als Bauleiter. Bin dann privat, weil ich dann sehr nahe zu Hause sein konnte, zur Alpine gegangen als Filialleiter für Oberösterreich. Und dann mit erstens erste 2009 wieder zurückgekommen zur Witelski. Das Unternehmen war in etwa so, wie der Peter Kramer zuerst schon gesagt hat. Wir waren sehr erfolgreich, allerdings bei großteils kleinteiligen Aufträgen. Und oft hat der richtige Mut, etwas Großes anzupacken, gefehlt. Das haben wir aber dann schon mit Beginn meiner Tätigkeit dann etwas mehr angepackt. Aber mit 2013, mit dem Konkurs der Alpine, hat sich natürlich eine Riesenmöglichkeit aufgetan. Und dadurch, dass ich die Leute dort natürlich gut gekannt habe und auch gewusst habe, wozu sie fähig sind, und das muss man zur Ehrenrettung sagen, in Österreich war die Alpine immer positiv und hat immer sehr gut gewirtschaftet. Und ich war für einen guten Teil Österreichs zuständig, war das dann auch relativ leicht, circa 1000 Mitarbeiter, und zwar ganze Gruppen, ganze Filialen, zu bekommen mit ganz kurzen Telefonaten. Karl, kannst du uns brauchen? Ja, wir kommen geschlossen zu dir. Das war für mich, ich bezeichne es heute immer noch als meine Lebensernte. Ein langer Aufbau. Aber wer hat diese Gunst, einmal so zuschlagen zu können? Und es hat natürlich für Witelski schon einen immensen Schub gebracht. Also wir haben allein in Österreich in etwa um 30% an Umsatz gewonnen und gesamt gesehen auch circa 15%.
Jetzt haben wir vor nicht allzu langer Zeit ein Gespräch in einem anderen Rahmen geführt, wo es um Arbeitskräfte, neue Arbeit, Aufstiegsmöglichkeiten ging. Da haben wir schon gedacht, also Sie haben damals gesagt, man muss schauen, dass man aus dem Unternehmen die Leute nachbesetzt. Peter Gammer war zweimal bei der Witelski, aber natürlich ein Strabagmann, auch Klaus Bleckenwegner, der vor nicht allzu langer Zeit gekommen ist, ist von der Seite hineingekommen. Wie ist das bei Witelski bei Ihnen angekommen im Unternehmen?
Ja, ich glaube, durchaus positiv. Natürlich versucht man immer zuerst, bietet sich jemand an, drängt sich jemand auf. Im Prinzip muss man ja sagen, wir haben eine sehr gute zweite Ebene, also da funktioniert jeder für sich, und das ist auch unsere Struktur, das Unternehmertum im Unternehmen. Also jede Filiale, jeder Bereich funktioniert ziemlich geschlossen, und die Entscheidungsfreiheit ist bei uns sehr hochgestellt, natürlich auch verbunden mit der Verantwortung dazu. Ja. Aber um den Schritt wirklich in die Führung, ich nehme jetzt, wenn's mit Klaus Bleckenwegner beginnen, jetzt mehrere ausländische Bereiche, die für sich gesehen ja auch wieder sehr selbstständig agieren, ja. Da braucht es jetzt nicht die strenge Führung, um die zu dirigieren. Das wird in manchen Ländern auch gar nicht gut ankommen. Ja? Und in Österreich sind wir so groß, also circa 60% des Umsatzes findet ja in Österreich statt. Und dort ist es so, dass natürlich die Größenordnung von einer Filiale, die größte Filiale macht bei uns in etwa 300 Millionen Umsatz, ja, hin zu ein ganzes Unternehmen zu lenken mit mehr als dem Zehnfachen. Das ist schon ein Sprung. Da muss jemand schon wollen. Das ist eine ganz andere Liga. Ja. Und da sind mir ganz offen gesagt auch in der ganzen Branche nicht wirklich viele Leute eingefallen, die das machen könnten.
Wird so eher dezentral bleiben? Die Strabag war ja, obwohl ich immer gehört habe, wir sind lauter kleine Schnellboote, aber eher für ein bisschen eine straffere Struktur, etwas zentralisierter bekannt. Wie ist das jetzt? Der Kulturwandel, gibt es einen oder gibt es den eh nicht?
Also ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Fehleinschätzung zwischen der Strabag und der Witelski, das zu vergleichen, weil ich glaube, und ich weiß es, dass die Direktionen wie die Filialen, ja, bei der Swedelsky, die Direktionen bei der Strabag, sehr, sehr selbstständig agieren. Ja, die sind für ihren Erfolg selbstverantwortlich und sie haben Tantieme-Regelungen, sie haben immer eine Gewinntangente dabei, sodass hier natürlich der Drang und der Anspruch, den Markt der jeweiligen Direktion, der Filiale zugeordnet ist, den auch optimal zu bearbeiten. Ja, mit Personalmanagement, mit Akquisitionen, mit Ressourcenaufbau und so weiter und so weiter. Das, was bei der, wo der Unterschied zwischen der Strabag und der Swedelsky ist, dass die Zentraleinheiten bei der Strabag konzernweit tätig sind. Ja. Und bei der Swedelsky ist es derzeit noch so ausgerichtet, dass man sagt, die Konzerneinheiten sind im Wesentlichen länderspezifisch. Also in Österreich natürlich mit dem größten Markt, den größten Konzerneinheiten, das gleiche in Deutschland, Tschechien, in Ungarn und so weiter. Und das ist etwas, wo wir auch im Rahmen der ersten Vorstandsgespräche schon festgelegt haben. Swedelsky hat jetzt mittlerweile eine Größe erreicht, wo man diesen Know-how-Transfer von Land zu Land, von Sparte zu Sparte, von Spezialität zu Spezialität über die Ländergrenzen hinaus erweitern muss. Ja? Und das wird im Wesentlichen der Anspruch sein, weil wir haben ganz, ganz viele Themen, die einmal gedacht auf alle Länder auszuweiten sind, die haben wir vor Ort. Ja, wir haben das Thema der Nachwuchskräfte, der Fachkräfte, wir haben das Thema der Umwelt, der Sustainability, wir haben viele Themen der Kommunikation, wir haben viele Themen im Personalrecht, wir haben rechtliche Themen, die über die Ländergrenzen hinweg koordiniert bzw. gedacht werden sollten. Und das ist mein Anspruch und das ist die Weiterentwicklung aus dem, was der Karl Weidlinger begonnen hat, einfach dann weiterzumachen.
Karl Weidlinger hat gerade erzählt, von der Alpine haben ihn die Leute angerufen, brauchst mich. Wie war das bei der Strabag? Sind Ihnen da welche gefolgt?
Nein, das ist kein Thema. Also das ist natürlich eine ganz andere Situation gewesen. Das ist ein Unternehmen, das im Konkurs war und die Leute sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz gemacht haben. Ja, bei mir ist es so, erstens einmal war ich als SE-Vorstand natürlich weit weg von den operativen Themen, aber es ist auch für mich, das ist kein Thema, ja, das ich weiterverfolge und da muss man auch wissen, ich habe die Zeit in der Strabag geliebt. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Und für mich ist die Strabag immer noch ein ganz, ganz tolles Unternehmen mit ganz, ganz vielen Leuten, zu denen ich guten Kontakt pflege, aber deshalb, weil ich sie einfach schätze. Ja? Und die Qualität des Unternehmens auch sehr, sehr schätze.
Aber man kann sich ja vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ich möchte mit dem Peter Kammer arbeiten. Den bin ich jetzt gewohnt.
Ja, das ist aber auch schwierig. Ja. Das ist ein bisschen schwierig, mit dem Peter Kammer zu arbeiten, weil als angehender oder dann CEO des Unternehmens hast du natürlich ganz andere Funktionen, wie auch als operativer Vorstand, auch als SE-Vorstand. Ja. Weil da sind die Unternehmensbereichsleiter in den einzelnen Ländern, das sind ganz, ganz andere Aufgaben, wie die ich jetzt vom Karl Weidlinger übernehmen darf.
Herr Weidlinger, wie sehen Sie denn so die Entwicklung der Branche in den letzten Jahren generell und dann natürlich speziell bei der Swedelsky? Ich bin jetzt seit 9 Jahren hier, da ist einiges passiert. Sie haben noch einen größeren Schwenkbereich.
Naja, es ist sowohl in der Branche als auch natürlich bei uns einiges passiert. Also wir sind auch überproportional gewachsen. Bei uns ist es nur nicht so lesbar, weil wir nicht so medienaktiv sind, auch wenn ich heute hier sitze. In den letzten Jahren ist es leider Gottes, muss ich sagen, zu einer Überhitzung gekommen. Und diese Überhitzung hat der gesamten Branche nicht gut getan, weil dadurch die Rohstoffpreise und auch jetzt die Energiepreise natürlich auch aufgrund des Kriegseinflusses wesentlich angestiegen sind. Und jetzt von einem sehr, sehr hohen Niveau, von einem überhöhten Niveau, mehr als eine Normalisierung eintritt. Und das tut weh. wenn ich das jetzt noch mit den Kreditvergabebedingungen, die jetzt herrschen, vergleiche, dann tut das zusätzlich weh. Und wir müssen uns vor einem hüten, dass in der Baubranche jetzt, weil sie keine Arbeit mehr haben, Leute generell abwandern in andere Branchen. Und dann, wenn es wieder zu einer Normalisierung käme, die nicht mehr verfügbar sind. Das beginnt jetzt natürlich hauptsächlich bei den Häuselbauern, aber ich glaube, ein großer Wohnbauauftraggeber hat auch schon angekündigt, heuer überhaupt keinen Auftrag, überhaupt keine Baustelle zu beginnen. Das sind gerade jetzt die falschen Zeichen. In der Hoffnung, dass es dann um 20% runtergeht, das wird nicht aufgehen. Das kann erst beginnen, wenn wir die Energiepreissituation, wenn sich die entspannt, denn im Moment ist eine Spirale in Gang gesetzt, die automatisch zu höheren Löhnen, zu höheren Preisen führt. Und erst wenn die Energiepreissituation sich entspannt und wenn die Mangelbewirtschaftung an Rohstoffen, teilweise haben auch Werke zugesperrt, ja, und während es vor 5-7 Jahren noch so war, dass man, ich nehme jetzt nur das Beispiel Zement her, man dort Preis verhandeln konnte, musste man die letzten paar Jahre betteln, überhaupt die notwendige Menge zu bekommen. Und auf den Preis hast du dich schon überhaupt nicht mehr fragen getraut. Und da müssen wir auch wieder zurück zu einer Normalität. Dann kann sich auch das Preisgefüge entspannen. Aber wenn jemand glaubt, das geht 20% runter, dann irrt er. Und insofern hoffe ich, dass bei manchen Bauträgern, auch bei gemeinnützigen Bauträgern, das doch jetzt wieder zu einem Wandel kommt. Man sagt, wir müssen auch jetzt investieren, wir müssen jetzt bestellen. Zu warten hat keinen Sinn. Vor allem kann es dann passieren, dass dann viele Leute abgebaut sind und dass dann aufgrund des Mangels an fähigem Personal die Preise hochgehalten werden.
Wie war denn das damals? Also die Finanzkrise von 2008 ist in der Bauwirtschaft ja mit einigen Jahren Verzögerung angekommen, aber dann doch, ne? Und da gab es vielleicht eine ähnliche Situation oder doch nicht ganz so wie und ich habe auch das Gefühl, um jetzt wieder auf einen Rückblick zu kommen, die Unternehmen, also zumindest die Großen, aber die Kleinen wahrscheinlich auch, haben schon was gelernt draus. Also man hat sich schon intern vielleicht im Controlling ein bisschen besser organisiert, ist nur so ein Eindruck, den ich von außen habe. Also wenn Dinge, wie sie jetzt passiert sind, vor, sage ich jetzt, 8 Jahren passiert waren, hätten wir noch ein viel größeres Problem gehabt.
Also beim Controlling waren wir damals auch schon vernünftig aufgestellt. Natürlich sind wir da weiter fortgeschritten. Und die Firmen, die damals ihre Finanzen und ihre Liquidität in Ordnung hatten, haben von der Finanzkrise eigentlich nichts gespürt. Praktisch gar nichts. Es hat auch die Regierung entsprechend eingegriffen und wirtschaftsfördernde Maßnahmen gesetzt. Jetzt grundsätzlich war die Investitionsprämie, wenn ich jetzt einige Jahre weiterspringe, sehr gut gedacht. Tatsächlich hat es aber zusätzlich zur Überhitzung beigetragen. Erstens waren viele Leute zu Hause, konnten etwas machen, was sie sonst vielleicht nicht gemacht hätten. Und es wurden Anreize noch geschaffen, zusätzlich zu investieren. Und genau diese zusätzliche Spitze, die man erzeugt hat, die auch mit zur Überhitzung geführt hat, sind eigentlich Vorwegnahmen von Maßnahmen, die vielleicht auch jetzt gekommen wären. Das heißt, das ist jetzt auch eine zusätzliche Talbildung da. Und ja, leider Gottes ist ziemlich viel Pulver schon verschossen worden und wir müssen auch auf die Haushaltsfinanzen achten. Aber gerade jetzt werden diese Mittel besser gefragt, als sie vorher eingesetzt wurden.
Herr Kramer, wo werden wir uns denn einpendeln? Also bei den Energiepreisen hat man zumindest das Gefühl, dass man jetzt so ungefähr eine Idee hat und auch ein paar Instrumente gebildet hat, um die vielleicht ein bisschen, also ich habe das Gefühl, die große Panik ist vorbei.
Ja, die große Panik ist vorbei.
Ist mein Gefühl. Ne? Ja. Und auf der anderen Seite Rohstoffe, Halbfertigprodukte. Also es war damals, als ich mit Thomas Birtel damals sein Abschiedsinterview geführt habe, hat er einfach gesagt, naja, wir hatten vorher schon diesen Mangel, weil einfach so viel gebaut wurde, aus verschiedenen Gründen und auch aus USA, China und so weiter, enormer Bedarf da war. Und früher wäre uns die Schließung eines Werks gar nicht aufgefallen. Und jetzt merkt man es natürlich, aber auf welche Flughöhe haben Sie im Kopf, wenn Sie versuchen, ruhig zu schlafen?
Also es wird zu einer Konsolidierung kommen. Es wird ganz klar zu einer Reduktion der Baunachfrage kommen. Nicht im Infrastrukturbereich, weil dort sind die Ausbaumaßnahmen einfach dermaßen bedarfsorientiert, dass es hier zu, gehe ich davon aus, zu keiner Reduktion, eher zu einer Erhöhung kommen wird. Aber im Hochbausektor wird es definitiv zu einer Konsolidierung kommen. Wie weit es geht, also der Strompreis ist wahrscheinlich das, was am wenigsten einschätzbar ist für die Zukunft. Also da traue ich mir keine Prognose zu machen. Da sind so viele Faktoren, internationale, lokale Faktoren. Jetzt haben wir einen Gerichtsprozess gerade am Laufen, der sehr, sehr spannend ist. Wir wissen noch nicht, welche Auswirkungen das haben wird und so weiter. Wie geht es mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien voran und so weiter und so weiter. Also das ist sehr, sehr volatil, da traue ich mir keine Aussage zu treffen. Wo ich schon sagen kann, es wird einen Rückgang geben und es wird zu einer Anpassung des Preisniveaus in einer Form der Materialien kommen. Ja, und wenn Sie zuerst 2008, 2009 die Finanzkrise, also wir damals in der Strabag haben 2012 dann erst den richtigen Rebound gehabt aus dieser Situation, weil natürlich die langlaufenden Projekte, die Großprojekte, die haben profitiert vom Rückgang der Nachfrage und damit natürlich sowohl die Materialpreise sind zurückgegangen, als auch die Subunternehmerpreise sind zurückgegangen. So, und wenn man den Zug verpasst, dann im Aufschwung mit den niedrigen Preisen weiterkalkuliert, dann ist es natürlich schwierig. Und da sind aber noch ein paar andere Effekte, sowohl bei uns damals als auch bei anderen Firmen dazugekommen. Da sind wir jetzt gescheiter geworden, glaube ich. Also insgesamt als Branche sind wir hier wesentlich sensitiver unterwegs. Ein Rückgang kommt. Die Abwanderung des Personals, das sehe ich so wie du, Karl, das müssen wir unbedingt verhindern. Wir haben es geschafft, in Corona wirklich als ganz, ganz stabile Branche zu gelten. Viele Leute sind Gott sei Dank zu uns gekommen, haben die Seiten gewechselt und sind jetzt in der Baubranche tätig. Die dürfen wir nicht wieder verlieren, weil der Kampf um die Fachkräfte, das wird uns die nächsten 10 Jahre noch viele, viele graue Haare wachsen lassen.
Glauben Sie, dass man, also wenn man jetzt sagt, es geht ein bisschen zurück und man muss schauen, dass man die Leute hält, bleiben wir ungefähr auf diesem Personalstand jetzt oder brauchen wir trotzdem mehr Leute? Ich meine, natürlich gehen jetzt viele in Pension, nicht nur Sie, aber auch also begonnen hat man ja darüber zu reden, dass man gesagt hat, eine ganze Generation Poliere. Das war ja das erste große Signal. Und mittlerweile kommt man drauf, es fehlen alle.
Genau.
Aber wo geht's hin und was werden Sie dazu machen in dieser Struktur?
Wenn wir den Personalstand halten wollen, ja, dann müssen wir die in Pension gehen, wieder nachbesetzen. Ja, und das ist schon mal eine ganz, ganz erhebliche Herausforderung für uns. Aber es wird, und das ist ja auch die Diskussion mit der Bundesregierung, was können wir tun mit qualifizierten Zuzug, mit einer Österreich-Card, was können wir tun, um finanzielle Anreize, die aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig sind, Leute, die im pensionsnahen Alter sind, noch weiter zu beschäftigen, ohne dass sie Nachteile erleiden können. Was können wir tun? Das betrifft uns weniger, weil wir wenige Teilzeitkräfte haben, aber um auch die Teilzeitkräfte wieder zu motivieren, Vollzeit zu arbeiten und so weiter. Wir müssen das Potenzial, das wir haben, das müssen wir optimal ausnutzen.
Eines Ihrer großen Themen bei der Strabag war ja Vorfertigung, Roboterisierung, genau mit dem Argument, wir werden nicht mehr genug Leute haben auf dem Baustellen.
Ganz genau.
Wo stehen wir denn da jetzt wirklich? Weil das ist ja so, es gibt ja so ein paar Worte, nicht? Wir beide wissen das sehr gut, auch bei BIM haben wir am Anfang gedacht, da drückt man aufs Knopferl und das Haus baut sich quasi von selber. Ist nicht ganz so gekommen, dazu kommen wir vielleicht auch noch. Aber wenn wir jetzt Vorfertigung und Roboterisierung, was ist da tatsächlich möglich?
Ja, das ist nach wie vor mein Ziel, die Produktivität zu erhöhen. Das muss unser Anspruch sein. Und das haben wir in den letzten Jahrzehnten nicht geschafft. Wir müssen die Lohnstunden versuchen, von der Baustelle wegzubekommen, in die Vorfertigung zu bekommen. Ja? Dazu bedarf es aber einer Planung, die vorausschauend ist, die all das umfasst, was wir unter Allianzverträge subsumieren oder wo wir einen Zugang finden, dass der Bauherr, der Architekt, der Generalunternehmer, vielleicht auch wesentliche Subunternehmer in einem Allianzvertrag frühzeitig über das Projekt nachdenken, wie kann ich es denn bauen? Ja, wie kann ich es optimiert bauen? Wie kann ich es ressourcenschonend bauen? Wie kann ich es CO2-neutral, möglichst CO2-neutral bauen? Wie kann ich es optimal betreiben? Wie kann ich es optimal vorfertigen? So. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir auch einen Produktivitätsgewinn haben. Denken Sie nur an die Automobilindustrie, das ist immer das klassische Beispiel. Ja, dort wissen Sie ganz genau, wie das Auto zusammengebaut wird, wie dann ein Öfer nachher von der Halle herausfährt. Ja, das wissen wir beim Bau nicht. Ich will auch nicht so, dass es hundertprozentig vorausgeplant ist, aber zumindest die wesentlichen Teile. Da kann er auch nicht sein, soll auch nicht sein, das ist auch unwirtschaftlich. Ja. Aber um die Produktivität zu erhöhen, muss ich einfach viel, viel mehr vordenken. Ja, und zwar interdisziplinär vordenken und dieses sequentielle Denken endlich hintanhalten. Ja. Baubegleitertes Planen, ja, das ist ja für mich sowieso der Horror schlechthin. Aber das ist Alltag, das ist einfach Alltag. Ja. Der Polier sagt, ui, meine Spraydosen ist mir ausgegangen, ich muss zum Bauhof fahren. Ja. Das sind Produktivitätsverluste, die wir täglich erleiden. Und das dort müssen wir einfach besser werden. Und das ist sowohl in unserer effektiven Projektabwicklung, Lean Management, Lean Construction, ja, und in Richtung der Vertragsgestaltung, BIM einsetzen, Zusammenarbeit zwischen den Planern, Bauherren und den ausführenden Unternehmen.
Wie rollt man das dann jetzt aus in dieser neuen anspruchsvollen Konstellation, wo Sie auch sagen, länderübergreifend, und grundsätzlich ist es ja, wir wissen das ja, jede Baustelle ist ein Team. Das hat sich bei der Strabag ja auch beim Thema Digitalisierung damals der Ansatz komplett geändert, von einem sehr zentralen zu einem Baukastensystem.
Ja, das wird individualisiert passieren müssen. Ja. Allerdings, das Entscheidende bei aller Digitalisierung ist, dass du nicht für jeden eine individuelle Lösung machst, sondern dass du sagst, wie schaut der Prozess aus, ich digitalisiere den Prozess und vor allem, was tue ich mit den Daten? Das Datenmanagement, das ist das Um und Auf, weil die Daten sind bekanntlich das Öl des 21. Jahrhunderts und das müssen wir gewinnen und daraus müssen wir lernen.
Ein weiteres Megathema, mit dem wir alle zu tun haben und Sie, glaube ich, dann später auch noch ein bisschen, haben Sie vorhin angedeutet, ist das Thema Nachhaltigkeit und Energie. Ich kann mich erinnern, wir hatten das mal bei einer Solid-Konferenz und da haben Sie gesagt, naja, was ist jetzt sehr zugespitzt journalistisch, wir als Österreich haben da nicht so einen großen Hebel. Wie würden Sie die Situation heute beurteilen? Was ist passiert und wo liegen echte Chancen in dem Ganzen auch, weil ich denke mir immer, oder wir hören es auch immer, Neubau, ja, aber wir müssen ja auch viel im Betrieb oder in der Sanierung tun. Das den kleinen Firmen zu überlassen, das schaffen die ja, glaube ich, gar nicht.
Also wir haben keinen so großen Hebel, hat sich mit Sicherheit auf die CO2-Emissionen in Österreich bezogen. Da sind wir natürlich am Globus eine Mininummer. Also wir werden es alleine nicht retten können. Ein zusätzlicher Motor ist jetzt die Energiepreissituation. Und hier hätten wir in Richtung Autarkie in Österreich schon große Hebel. Ja, und ich glaube, diese Hebel, die gilt's auch zu nutzen. Und man erwischt damit zwei Fliegen auf einen Schlag, die CO2-Thematik und auch die Energieselbstversorgung. Und die Energiepreise kommen ja deshalb, weil wir jetzt noch Gaskraftwerke verwenden müssen, aufgrund der Merit-Order, diese hohen Strompreise zu verkraften haben. Und Österreich hat eine derartig gute Situation aufgrund der Alpen, dass wir dort auch entsprechend Pumpspeicherkraftwerke machen könnten. Wir könnten an diesen Berghängen südausgerichtet auch PV-Anlagen anbringen, mit dem Vorteil, dass diese PV-Anlagen direkt auf kurzem Weg den Pumpbetrieb auch speisen könnten, ohne jetzt das sowieso zu schwach ausgebaute Netz zu überlasten, wären über der Nebelgrenze, hätten auch damit mehr Sonnenstunden zur Verfügung und würden wirtschaftlicher arbeiten. Ein Thema. Natürlich könnten auch Windräder aufgebaut werden. Im Moment ist einfach die Politik zwar sehr gut in Ankündigungen, was sie an UVP-Verfahren jetzt verkürzen will und beschleunigen will, diesen erneuerbaren Energieausbau. Allerdings, wenn es dann ans Eingemachte geht, gibt es überall wieder eine Flechte, die in 10 Kilometer Umkreis nicht mehr gesehen wird und deshalb dort kein See entstehen darf. Oder es gibt einzelne Dinge, einzelne Tierarten, die auch in 20, 30 Kilometer Umkreis nicht vorkommen. Also dann ist man wieder zu zaghaft. Und ich denke, es wäre ehrlich von der Politik, endlich dieses große Bild zu zeichnen, das auch klar herzeigt, Energiegewinnung, Energietransport und Speicherung wird man in der Landschaft sehen. Und das würde uns einfach unabhängiger machen von internationalen Importen, Energieimporten. Österreich wäre hier begnadet. Man muss sich in der Politik halt einfach auch einmal etwas trauen. Und Wärme selbst, also zur Raumerwärmung, bietet sich natürlich an, die Wärme aus der Erde zu ziehen. Und das ist das, was ich im Vorgespräch kurz gemeint habe. Ich bin auch zweifacher Tiefengeothermiebetreiber und die 10.000 Tonnen, die ich CO2, die ich jährlich einspare, die sind von dort. Also wir ziehen in etwa 100 Grad heißes Wasser aus der Erde und versorgen damit ganze Gemeinden. Und das ist meine Passion und meine Vision auch für die Zukunft. Das ist mein zweites großes Thema neben der Pumpspeicher und PV-Kombination, dass ich in der Zukunft mich auch noch um zusätzliche solche geothermalen Investitionen beratend für Kommunen, wo es passt, das geht nicht überall, aber wo es passt, bemühen werde. Mit einem Partner, der aus der Erdöl- und Erdgas-Explorationsindustrie kommt, der jetzt auch sagt, ich möchte jetzt etwas Gutes für die Umwelt machen und nicht mehr Gas und Öl fördern.
Wir haben jetzt kurz die Politik angesprochen. Taxonomie, Bauprodukteverordnung, da kommt einiges auf uns zu. Wie groß wird die Welle tatsächlich sein, glauben Sie, Herr Kramer?
Sie schaut riesig groß aus. Sie schaut riesig groß aus. Ich hoffe, dass sie ein wenig abebbt, aber es wird uns extrem fordern. Ja, das ist eines der Punkte, warum wir in unserer Struktur in den Zentraleinheiten etwas auch bei Swedelsky tun müssen, weil das kannst du keinem operativen Manager mehr alleine überlassen. Das musst wirklich vordenken und dann gemeinsam mit ihm umsetzen.
Wenn Sie ein Ziel formulieren müssten für Swedelsky, das Sie jetzt haben, für die nächsten 5 Jahre, sagen wir mal, wie lautet das?
Ich möchte den eingeschlagenen Weg, den der Kordl Weidlinger hier vorgegeben hat, einfach fortsetzen. Sowohl was die Leistung als auch was das Ergebnis betrifft, von der Steigerung her so beibehalten. Und mein Ziel ist es, die Strukturen so anzupassen, dass wir in der Lage sind, als Unternehmen weiter zu wachsen.
Herr Kramer, Herr Weidlinger, vielen Dank für den Besuch. Alles Gute bei der Geothermie und bei der Übernahme des Vorstandsvorsitzes von Österreichs drittgrößten Baukonzern. Danke sehr.
Dankeschön. Okay.
Das war der Podcast von Solid, Wirtschaft und Technik am Bau. Zu finden sind unsere Podcasts auf allen gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und konstruktives Feedback. Alle Infos finden Sie auf www.solidbau.at.